Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Audiocasts zu CC2TV. Wir haben heute die Folge 663 vor uns und ich bin mal gespannt, ob ich es noch kann. Ja, ich habe in der letzten Sendung Anfang Mai darum gebeten, mal so ein bisschen Kunst zu tun, ob denn dieser oder überhaupt ein Audiocast noch zeitgemäß ist. Und ich habe gedacht, naja, da werden jetzt vielleicht einige schreiben. Weit gefehlt. Ich habe bei 1000 aufgehört zu zählen und ich habe heute mal geguckt, es sind also weit über 2000 Antworten gekommen. Aber nicht nur nach der Veröffentlichung des Audios, sondern selbst gestern kamen noch zwei Mitteilungen. Und dann auf allen möglichen Wegen. Also nicht nur direkt an die genannte E-Mail-Adresse, sondern auch an die Redaktion. Auch wenn jemand eine Spende geschickt hat, hat er da auch etwas dazu geschrieben. Und es waren noch mehr Wege. Ich weiß gar nicht mehr was. Also die Reaktion war überragend in der Summe. Naja, jetzt wird Sie wahrscheinlich auch interessieren, was denn so dabei herausgekommen ist. Und da muss ich ehrlich sagen, traue ich mich eigentlich kaum, das zu sagen. Denn von dieser unglaublichen Menge an Reaktionen, an Antworten, manche nur ganz kurz weitermachen und manche sehr breit und ausführlich, sind bisher drei, also wirklich nur drei Stück gewesen, die gesagt haben, nee, kannst du aufhören, das interessiert nicht mehr. Und das war etwas, was mich ganz besonders überrascht hat. Es sind einige wenige, die kann ich vielleicht an zwei Händen und zwei Füßen abzählen, die gesagt haben, mehr Technik und nicht so viel Politik, wobei, naja, Politik, gesellschaftliche Berichte oder Gesellschaftskritik ist ja das, was die eigentlich meinen, was mir manchmal in den Kopf kommt. Aber auch das ist also irgendwo im Promille-Bereich. Und in der Hauptsache heißt es einfach nur weitermachen. Unterwegs, beim Autofahren, beim Bahnfahren, in der Badewanne, nachts oder abends zum Einschlafen oder irgendwo nebenbei, wo man vielleicht sonst nichts anderes Hochkonzentriertes machen kann, aber dennoch ein bisschen Abwechslung braucht. Es sind so viele unterschiedliche Abhörsituationen geschildert worden, das fände ich also auch ganz toll. Ja, wie gesagt, ich hatte nicht damit gerechnet. Ich hatte ja auch nicht vor, den einzustellen. Ich wollte nur die Meinung mal wissen, weil, naja, gut, im Hintergrund, wenn jetzt 1000 geschrieben hätten, hör auf mit dem Scheiß, dann hätte ich mir das schon überlegt. Ja, und dann kommen natürlich auch Vorschläge, wie man denn nun dafür sorgen könnte, dass mehr Zuhörer dieses Ereignis konsumieren. Mal ganz ehrlich gesagt, ist es nicht egal, wie viele das hören? Also ich habe in der Richtung gar keine Ambitionen. Warum auch? Es ist ein vielleicht überschaubarer Kreis, auch wenn ich eine ganze Menge Zehntausende sind. Ich glaube, die letzten Schätzungen waren irgendwo bei 180.000. Aber, naja, ich muss sagen, ob das jetzt 180.000 oder 1,8 Millionen sind, das würde nichts an meiner Arbeitsweise und an meiner Themenauswahl ändern. Das würde auch nichts daran ändern bei den Leuten, die zuhören. Vielleicht kämen dann viel mehr Schreihälse, Quarkköpfe und irgendwelche, die einfach nur etwas sagen wollen dazu. Würde vielleicht die Qualität der Zuhörerschaft und dieses, sagen wir mal, doch begrenzten Clubs, wie wir ihn jetzt haben, in irgendeiner Art verändern. Nee, wer zuhört, hört zu, ist schön. Wer nicht zuhört, ist selbst an Schuld. Ich würde das ganz gern einfach so lassen. Ich habe mir natürlich darüber Gedanken gemacht, es sind eine Menge Leute, die spezielle Themenwünsche haben, die ich nicht erfüllen kann. Die sagen, du müsstest mal und mal fragen, was wollen die Leute denn hören und so. Nee, will ich nicht. Ganz ehrlich, nicht weil ich arrogant bin, nicht weil ich sage, ich mache, was ich will, sondern ganz einfach deswegen, Ich finde es schlimm, wenn Macher im Radio oder im Fernsehen die Zuschauer auffordern, mal zu sagen, welches Thema man behandeln soll. Das deutet auf Einfallslosigkeit, Ziellosigkeit, Planlosigkeit hin. Ich möchte weiterhin selbst beurteilen, was ich für wichtig halte. Das müssen Sie da draußen oder ihr da draußen, war auch so ein Thema mit Sie und Du. Viele wollen mit Du angesprochen werden. Andere sagen, es ist schön, dass du uns mit Sie ansprichst und so. Schreiben vielleicht auch mit Du. Aber ich möchte das weitermachen. Ich möchte weiter meine Sicht der Dinge nach draußen bringen. Und ganz toll fand ich, dass sehr oft geschrieben wurde in den Kommentaren, wir sind nicht immer oder manchmal nicht deiner Meinung. Aber es ist interessant, deine Meinung zu hören. Man kann darüber nachdenken. Und ich habe hinterher schon oft gemerkt, dass ich vielleicht die eine oder andere Sache nicht richtig gesehen habe. Auch wenn ich nicht deiner Meinung bin. Und genau das ist es ja eigentlich. Das will ich. Ich will kein dumpfes Massenvieh an den Lautsprechern haben, sondern ich möchte Leute, die denken. Ich möchte auch im eigenen Kopf der Zuhörer Widerspruch hervorrufen, zum Nachdenken. Es gibt heute viel zu viele, die nicht mehr denken, also nicht die jetzt hier zuhören, sondern in vielen anderen Bereichen. Nein, man muss auch andere Perspektiven sehen, man muss auch mal über den Tellerrand hinaussehen, man muss auch mal kontrovers darüber sprechen oder zumindest denken können. Und dazu will ich den Anstoß geben. Deswegen möchte ich das so weitermachen. Ich werde es vielleicht nicht immer jeden Monat machen können. Mir wurde zwar gesagt, mach es doch unregelmäßig, so wie es geht, wie du Zeit hast, geht in die Hose. Wenn ich sage, okay, ich mache es dann, wenn ich mal wieder Lust habe oder so, dann, wenn ich es dann machen will, habe ich dann vielleicht keine Lust oder nein, ich bin der Meinung, man muss irgendwo so einen eigenen Zwang haben und sagen, es kommt jeden Monat oder Video, es kommt alle 2 Wochen. So, und davon darf man auch nicht abweichen. Dann fängt der Schlendrian an, dann denkt man beim nächsten Mal, hat ja auch keiner gemeckert, also können wir es ja nochmal hängen lassen. Nee, das will ich nicht. Da muss ein festes Raster da sein, an dem ich mich orientieren kann und auch wenn es manchmal verdammt schwerfällt. Was ich weiß, die nächste Folge, die läuft normal und darauf die Folge, die muss leider wieder ausfallen. Aber da wurde ja in mindestens 50% aller Fälle Verständnis dafür signalisiert, dass es eben familiäre und bestimmte Dinge gibt, die Vorrang haben. Ich möchte mich in aller Form bei all denen bedanken, die geantwortet haben, die geschrieben haben, was ihnen gefällt, die geschrieben haben, was ihnen nicht gefällt, die geschrieben haben, was sie sich wünschen. Vielleicht werden die Wünsche ja erfüllt, obwohl ich mache, was ich will. Und bei denen, die aufgrund dieser Umfrage sogar noch gespendet haben. Ich finde das ganz toll und es war für mich eine großartige Bestätigung, die ich so nicht erwartet habe. Vielen Dank. So, kommen wir mal zum ersten Thema, das ist nur ganz kleines. Wir haben die schreckliche Katastrophe der Flut im Ahrtal da alle zur Genüge mitbekommen. Und dass da die Warnungen nicht funktioniert haben mit diesen verschiedenen Warnapplikationen, die die Leute da auf ihren Dattelfonen haben sollten oder auch nicht. Die Sirenen, die abgebaut wurden im Laufe der letzten Jahre, nicht funktionieren konnten, ist ja klar. Was nicht da ist, geht nicht. Aber die andere Geschichte hat eben überhaupt nicht funktioniert. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ja, wo war er denn? Wo sind denn die Verantwortlichen dafür, die nicht gesagt haben, Rundfunk, das ist deine Aufgabe, veröffentliche jetzt in allen Sendern kontinuierlich die Warnung. Lass diesen blöden Singsang weg oder irgendwelches dumme Gelaber oder interessante Hörspiele. Jetzt ist Warnung auf allen Sendern. Wo war es denn? War nicht da. So, jetzt will man die alten Sirenen wieder aufbauen. Es ist ja gut und schön, aber man kann sich ja auch der Werkzeuge bedienen, die vorhanden sind. Und das ist nun mal Rundfunk. Und das ist auch im Internet, solange es noch funktioniert. Und das ist auch Und da muss man ja sagen, das ist ja im Standard unseres Mobilfunknetzes vorgesehen gewesen von Anfang an, dass wir da eine Art Rundfunk haben, wo man gezielt Informationen hineinschicken kann. Das ist nicht genutzt worden. Mittlerweile passt der Standard nicht mehr. Mittlerweile haben sich einige technische Voraussetzungen geändert und jetzt müsste man etwas Neues schaffen. Aber was ist denn das für ein Schwachsinn? Warum sind alle davon ausgegangen, es passiert nie eine Katastrophe in Deutschland? Was war denn in Sachsen, in Dresden die Überschwemmung? Da hätte man es ja auch gebraucht. Da ist es nicht so hochgekocht, aber jetzt und hier und heute. Also man sollte doch vielleicht dieses digitale Entwicklungsland Deutschland irgendwann mal wirklich tauglich machen, damit diese Technologie auch verwendet werden kann. Was macht das alles für einen Sinn? Immer mehr werden wir gezwungen, ein Dattelfon zu haben. Egal wobei, egal wie. Ich könnte Geschichten erzählen. Ich habe ein Auto verkauft. Das war ja eine tolle Sache. So, die Leute, die das gekauft haben, die sind 160 Kilometer zu mir gekommen, haben sich das angesehen, haben gesagt, oh ja, fein, nehmen wir. Wir haben über den Preis gesprochen, dann haben wir gesagt, wie machen wir das denn? Es war noch angemeldet, weil man muss eine Probefahrt machen, damit dann auch das Vertrauen da ist, die Karre ist in Ordnung. Und dann haben wir vereinbart, der Käufer besorgt sich rote Kennzeichen zum Überführen und ich sollte das Auto abmelden. Da habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Jetzt habe ich so schnell nicht den Termin bekommen, das war sonntags, waren die da, montags mit der Abmeldung das hinzukriegen. Und dann hat der Verkäufer gesagt, ja gut, kannst du ja auch später noch. Er ist dann zu seiner Zulassungsstelle gegangen, wollte rote Kennzeichen haben. Ja, so ging das nicht. Für die Abmeldung hätte ich ja meinen Kraftfahrzeugschein gebraucht und deswegen war der bei mir. Und wenn man rote Kennzeichen haben will, wusste ich auch nicht, muss man für das Fahrzeug, was man überführen will, den Kraftfahrzeugschein vorlegen. Also hat er mich angeschrieben, hat gesagt, hier, ich brauche den Kraftfahrzeugschein, zumindest irgendwie Kopie oder sowas. Habe ich Kopie gemacht, habe ihm das geschickt. Er war noch auf der Zulassungsstelle. Er hat sich mit seinem Sattelfon, ist er dann da hingegangen, hat gesagt, guckst du hier, das ist er. Haben sich das angeguckt, haben gesagt, ja, okay. Aber du kannst kein Kennzeichen haben. Das Auto ist ja noch angemeldet. Das heißt, das konnten die nicht nur aufgrund des Bildes, sondern auch in ihren Datenbestand irgendwo sehen. Hatte gesagt, ja, es wird ja heute abgemeldet oder ich melde es ab. Oder, nö, so geht das nicht. Du kannst ja kein rotes Kennzeichen haben. Hat er mich wieder angerufen oder geschrieben und hat gesagt, so und so ist die Situation. Es muss erst abgemeldet sein. Vorher geht das nicht. Ja, habe ich gesagt, okay, dann werde ich es abmelden. Und dann war ihm das aber, weil er Ende der Woche in Urlaub fahren wollte, irgendwie alles zu schwierig oder sowas. Dann hat er gesagt, okay, machen wir anders. Da es so nicht geht, es waren noch zwei, drei andere Stationen dazwischen, die wir versucht hatten, komme ich nochmal vorbei. Ist er also nochmal zweimal die 160 Kilometer gefahren, hat sich den Kraftfahrzeugschein bei mir geholt. Und ist dann damit zu seiner Zulassungsstelle gefahren. Hat gesagt, Kennzeichen lasse ich hier, ich melde das dann so ab. Haben sie ihm gesagt, nee, das geht so nicht. Du musst auch die Kennzeichen dabei haben, damit wir die entwerten können. Der Schein allein bringt dir überhaupt nichts, kriegst du nichts. Na gut, was soll er machen? Also, ist er nochmal gekommen, hat sich die Kennzeichen dazu geholt, hätte man vielleicht vorher erfragen können, aber in so einer Situation hätte man auch von der Behörde erwartet, zu sagen, pass auf, muss das und das und das. Und gut, dann hat er das Fahrzeug versucht abzumelden, aber das ging nicht, weil, ich weiß nicht, was für ein Grund das war, aus irgendwelchen Gründen ging es nicht, weil er keine Vollmacht hatte oder mein Ausweis nicht oder sonst was. Also haben wir Folgendes vereinbart, haben gesagt, komm hierher, ist ja noch angemeldet, ich nagel die Kennzeichen wieder drauf und dann fährst du damit nach Hause und schickst mir die Kennzeichen mit dem Kraftfahrzeugschein zurück, mit dieser Zulassungsdings da. Hat er gesagt, okay, machen wir so. Hat das Auto geholt, war ganz glücklich. Ich hatte sogar am nächsten Tag schon die Kennzeichen wieder und den Schein und habe gedacht, na ja, das ist ja jetzt so ein neues Ding. Da brauche ich ja keinen Termin mehr haben und da muss ich erst mal gucken, wie das geht. Ja, man kann das also online abmelden. Man muss dann auch vom Schein so ein Siegel da wegkratzen und auf den Kennzeichen wegkratzen. Und wenn man das weggekratzt hat, ist es entwertet und dann kann man es im Internet abmelden. Ja, habe ich versucht. Dazu muss aber von meinem Bundespersonalausweis muss ich mich damit mittels eines Lesegerätes, was ich zufällig in meinem Technikkram rumfliegen hatte, abmelden. Ja, das ging aber nicht, weil ich diese Geschichte da, der ich mich im Internet ausweisen kann, nicht freigeschaltet hatte. Das war mir damals alles noch zu suspekt, als ich den bekommen habe. Also musste ich das Passwort suchen. Passwort hatte ich nicht. Ich wusste nicht, wo das ist. Vielleicht bei den Unterlagen mit dem Steuerberater. Ich weiß es nicht. Irgendwo ist es. Aber man kann das ja zurücksetzen. Man kann sich ja Neues schicken lassen. Dazu muss man dann eine Nummer vom Personalausweis irgendwo eingeben und so weiter. Aber das ging auch nicht. Dazu muss ich dann irgendwie ein Programm herunterladen, irgendeine Applikation. Und das hat nicht funktioniert. Das ging nicht. Der hat mir jedes Mal gesagt, dass das nicht funktioniert. Nur um ein neues Passwort zu bekommen, was er dann per Briefpost gekommen wäre. Also es ist alles derart umständlich, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe bis heute mein Ausweis da, diese Online-Geschichte nicht freigeschaltet bekommen, weil es eben nicht funktioniert, weil es nicht geht. Und ich müsste das jetzt irgendwie schriftlich machen, mit was, eine Kopie vom Ausweis irgendwo hinschicken und so. Die können mich alle mal muscheln. Dieses digitale Entwicklungsland, in dem wir uns befinden, ist sowas von hinterm Mond. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ja, nur mal so der Ausflug in die digitale Entwicklung in Deutschland hat also nichts mit den Sirenen zu tun, die sicherlich gut und besser funktionieren werden und würden. Die werden aber funkgesteuert. Wenn diese Funkmassen dann von der Flut mit umgenagelt werden, funktionieren sie auch nicht. Und mit den Dattelfonen funktioniert es auch nicht. Und ich muss zwar, wenn ich irgendwo bei manchen Kreditkarteninstituten auf mein Konto will, muss ich unbedingt eine Applikation auf dem Telefon haben. Wenn ich irgendwelche Sachen bei meiner Krankenkasse machen will, muss ich das auch auf dem Telefon haben. Egal was, ich werde mehr und mehr gezwungen, ein Dattelfon zu haben. Was den Leuten allen total am Arsch vorbeigeht, das ist, dass ich im Haus bei mir nach wie vor keinen Empfang habe. Das heißt, ich müsste rausgehen. Ich initiiere also zu Hause am Rechner irgendeine Aktion und dann bekomme ich per SMS irgendetwas geschickt, irgendeinen Code, den ich eingeben muss. Bei manchen hält der dann gerade mal 10 Minuten, steht extra dabei. Und dann muss ich auch im Winter oder bei Regen rausgehen, muss mir draußen im Freien eine Ecke suchen, wo ich Empfang habe, muss die SMS empfangen, komme wieder zurück, setze mich vor den Computer und gebe das Ding ein und da ist der Zeitrahmen aber abgelaufen. Es ist alles derart wunderbar. Wer sich diesen Kram ausgedacht hat, weiß ich nicht. Es müsste und könnte alles viel anders sein, aber wir sehen ja, welche Behörden, welche Institute, welche Riesenfirmen alles aus dem Internet angegriffen werden. Es gibt keinen Schutz. Woran gearbeitet wird, das ist die Überwachung der Bürger mit allen möglichen Mitteln. Es werden ja sogar Ausspähprogramme eingesetzt, sogar bei den Politikern untereinander. Und in einem solchen Müll, in einem solchen Misthaufen, muss man schon sagen, da kann es zu nichts Vernünftigen kommen. Da ist viel, viel, viel Arbeit notwendig. Und vor allen Dingen, es muss viel Vertrauen in der Bevölkerung aufgebaut werden. Aber im Moment läuft es eher andersrum. Die Politik verheimlicht alles, obwohl diese ganzen Entscheidungen, die von der Politik getroffen werden, ja nach Recht und Gesetz offengelegt werden müssten, weigern sich sogar, wen wundert's, auch Frau von der Leyen, die ja nun ganz plötzlich und zufällig, nachdem sie ihr Amt gewechselt hat, ihre beiden Mobiltelefone da zum Löschen gegeben hat. Wobei jeder normale Mensch darf sowas ja nicht. Zum Beispiel Finanzamt, stell dir mal vor, die wollen was überprüfen und du hast alle Daten darauf komplett sicher löschen lassen. Dann wird das gleich als Verdachtsfall eingestuft. Aber die Politiker, die weigern sich und die EU sagt sogar, naja, es geht ja hier nur um schriftliche Sachen und nicht um kurzfristige Mitteilungen, Meldungen wie WhatsApp oder E-Mail oder sonst was oder SMS. Jeder nimmt sich von denen, die die Macht haben oder meinen, die Macht zu haben, alles heraus, was er sich herausnehmen kann. Und wenn er auf die Schnauze fällt, dann ist es eben so. Wem passiert denn etwas in der Politik, wenn er solche Sachen macht, wenn er Daten, Informationen verschwinden lässt, damit keine Mauschelei oder damit keiner nachvollziehen kann, was ist wirklich passiert? So, keinem passiert sowas. Und wenn es Wirtschaftsvertreter sind, die kaufen sich sowieso frei. Und nur bei uns, da wird es immer schlimmer. Immer schlimmer. Machen wir erstmal einen Jingle, da kann ich Luft holen. Ja, ob das so schlimm ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine neue Qualität. Die Landespolizei in Rheinland-Pfalz, die setzt seit seit 1. Juni nach einer Pressemitteilung vom 19.05. Eine neue Kamera im Straßenverkehr ein. Und zwar ist das ein Pilotprojekt zur Erkennung von Ablenkungsverstößen durch Handynutzung im Straßenverkehr. So, das sind also Kameras, die in Holland schon seit längerer Zeit in Einsatz sind. Und die sollen mit KI erkennen, wenn ein Mobiltelefon in der Hand des Fahrers oder in der Nähe des Fahrers ist und er das bedient. Das macht also wohl die Elektronik in diesen Geräten. Und dann löst sie ein Foto aus. Hintergrund ist, dass die Zahl der Verkehrstoten bei 1001 liegt, die im Zusammenhang mit der Benutzung von solchen elektronischen Dattelteilen da während der Fahrt im Auto sind. Und diese 1001 Unfälle mit Todesursache möchte man möglichst weghaben. Ist ja ein vernünftiger Ansatz, ist ja soweit ganz gut. Es gibt ja natürlich auch viele Dinge, die einfach nicht gehen. Und ich sehe es ja auch manchmal, wenn ich auf der Autobahn bin, dass da einige wirklich mit ihrem Telefon da rumspielen und möglicherweise sogar Nachrichten schreiben während der Fahrt auf dem Telefon. Also, jetzt hat man hier von den Holländern eine Technologie übernommen. Das System nennt sich Monocam und wird normalerweise auf dem Stativ auf eine Brücke aufgestellt, guckt von oben auf die Fahrzeuge und kann dann in dem Bild durch eine bestimmte KI erkennen, ob ein Telefon im Bildbereich ist und guckt, ob das in der Nähe des Fahrers ist, ob das Ding auch erkennt, wenn da ein Engländer kommt, der mit Rechtslenkung ist, weiß ich nicht. Müsste man vielleicht dann ein Auto mit Rechtslenkung kaufen und macht dann ein Foto. So, die europäischen Verkehrspolizeien, diese Rotpol, die haben solche Empfehlungen herausgegeben, dass man diese zeitgemäße Technik benutzen sollte, um möglicherweise unseren Verkehr sicherer zu machen. Also, es ist kein Geschwindigkeits- und kein Abstandsüberwachung, sondern es handelt sich hierbei lediglich um das Erkennen, wenn der Fahrer Mobiltelefone während der Fahrt benutzt und es wird ausgewertet, also eine bestimmte Handhaltung und noch ein paar andere Kriterien, dann löst die Kamera aus. Wenn das passiert ist, dann setzen sich noch Menschen hin, gucken sich die Bilder an und sagen, okay, KI, hast du richtig gemacht oder hast du nicht richtig gemacht? Wenn diese Menschen auch der Meinung sind, da hat jemand unerlaubt mit seinem Mobiltelefon während der Fahrt rumgedattelt, dann gibt es ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg. Damit kann man bestimmt die Anschaffungskosten wirklich schnell wieder reinholen. Das Pilotprojekt, das wird erstmal in einer dreimonatigen Testphase eingesetzt und anschließend, das hier im Bereich Trier, glaube ich, und anschließend wird es auch vom Polizeipräsidium Mainz getestet, also im Mainzer Raum. Und danach werden die Ergebnisse bewertet und danach wird entschieden, ob es möglicherweise landesweit oder gar bundesweit zum Einsatz kommen soll. Also Vorsicht, auf manchen Brücken sitzt künftig die KI und freut sich, wenn sie euch erwischt. Elektromobilität ist ja nun nicht mehr wegzudiskutieren und es gab zwar immer eine ganze Menge Leute, die mir geschrieben haben, wenn ich darüber gesprochen habe, dass das nie kommen wird und dass das nie funktionieren kann, aber es war für mich von Anfang an klar, Elektromobilität kommt. Und es sind ja nur eine ganze Menge Autos auf der Straße, auch wenn der Ober-FDPler jetzt wieder dagegen schießt, dass die Verbrenner ausgemerzt werden sollen oder geschossen hat. Es sind ihm ja ein paar Zähne gezogen worden. Ich finde es vollkommen unverständlich, vollkommen daneben. Er will ja auch keine Elektromobilität fördern, sondern lieber Kindergärten. Kindergärten ist ja eine super Sache, aber was nützen denn die Kindergärten, wenn die Kinder anschließend nicht überleben können, weil unsere Umwelt kaputt ist? Gut, die Qualität dieser Autos, die wurde von der Unternehmensberatung JD Power überprüft. Man hat die unter die Lupe genommen und hat eine ganze Menge dieser Marken getestet, in dem Sinne, dass man die Kundenzufriedenheit bei Neuwagenkäufern abgefragt hat. Und bei der Untersuchung bei Fahrzeugen des Modelljahres 2022 haben die reinen Elektroautohersteller besonders schlecht abgeschnitten. Die Qualität im Vergleich zum Vorjahr ging um 11% zurück. Der Branchendurchschnitt für Autos des Modelljahres 22, also die waren schon in 21 auf dem Markt, lag bei 180 Problemen pro 100 Fahrzeuge. Das ist eine Menge. Dabei ist Polestar, dieses deutsche Unternehmen, ich glaube, die sitzen in Aachen oder so, auf dem vorletzten Platz gelandet in der Liste und Tesla auf dem letzten Platz. Bei der aktuellen Umfrage hat man insgesamt 226 Probleme pro 100 Tesla-Fahrzeuge festgestellt. Wenn man alle Elektroautos, die nicht von Tesla stammen, zusammennimmt, so wurden 240 Probleme pro 100 Elektroautos gemeldet. Diese Umfrage, da hat man zur Basis 84.165 private Nutzer und Leasingnehmer von Elektrofahrzeugen befragt. Die wurden zwischen November 2021 und Februar 2022 zugelassen, die Fahrzeuge, die hier in der Umfrage bewertet wurden. 33 verschiedene Marken und 189 verschiedene Fahrzeugmodelle sind dabei. 6 der 10 wichtigsten Probleme sind nach dieser Umfrage wirklich nur auf Infotainment zurückzuführen. Besonders Apple CarPlay und Android Auto wurden von den Befragten negativ bewertet. Das heißt also, sowohl CarPlay wie auch Android Auto hat man nicht verstanden, was da eigentlich passiert, wie es bedient wird, wie man irgendwelche Sachen da eingeben kann oder steuern kann. Außerdem haben die Schwierigkeiten deutlich zugenommen, eine Verbindung herzustellen, vor allem von den kabellosen Verbindungsmöglichkeiten, zum Beispiel von zu Hause, dass man irgendwas macht am Rechner und das übertragen will, zum Beispiel in das Navigationssystem oder sonst was, oder die Heizung einschalten will oder was weiß ich, oder abfragen will, wie voll der Elektrotank ist. Die besten Marken, das ist Buick von General Motors, das ist der Hersteller. Und die bestplatzierte deutsche Marke ist BMW. Und Mercedes und Volkswagen und Audi liegen deutlich unterhalb des Durchschnitts. Also und die können sich da nicht unbedingt mit stolz geschwellter Brust hinstellen und sagen, wir können Elektro. Noch nicht. Besitzer von Elektroautos und Plug-in-Hybriden. Die werden ja unter PHEV kurz gekennzeichnet. Die geben mehr Probleme mit ihren Fahrzeugen an als die Besitzer von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Die Verbrenner erreichten im Durchschnitt 175 Probleme pro 100 Fahrzeuge. Ist immer noch genug, aber bei den Plug-in-Hybriden sind es 239 und bei den Elektroautos ohne Tesla wieder kommt man auf 240. Das ist also wohl ein elektrisches Problem und da müsste wahrscheinlich noch eine ganze Menge dran getan werden. Bei vielen dieser Elektroautohersteller fehlt es eigentlich an der Jahrzehnte, man muss fast sagen jahrhundertelangen Erfahrung der alteingesessenen Verbrennungsautoproduzenten. Das ist ja bei Tesla immer wieder bemängelt worden, dass einfach das Ding irgendwann anfängt zu klappern, dass die Spaltmaße bescheiden sind, also die Maße, da wo die Motorhaube eingepasst ist, wo der Übergang ist, so Kotflüge oder die Türen und so, dass das alles krumm und schief ist, ungleichmäßig ist, Heckklappe, dass es Undichtigkeiten gibt und so weiter. Die können also Elektro und Elektronik meist ganz gut, bis die Fahrzeuge crashen, aber das eigentliche Fahrzeug, das haben sie nicht so gut im Griff. Es wird wohl noch eine ganze Weile dauern, bis die Erfahrungen bei diesen Herstellern auch auf ein Niveau kommen, was in etwa an das der alteingesessenen Verbrennungsbüchsen da rankommt. Und die Verbrenner, gut, mal abgesehen von BMW, die ja wohl relativ gut sind, aber die stellen jetzt ihr Erfolgsmodell ein, nachdem das gut läuft, die haben ein bisschen Probleme, ein bisschen mehr Probleme mit der Elektronik. Die sind damit eben nicht groß geworden. Also Elektroauto ist nicht alles Gold, was glänzt. Im Gegenteil, manchmal sieht es sehr bräunlich aus. Aber auch in einem anderen Bereich ist ja mit Elektroautos nicht gut Kirchenessen. Wir haben ja immer wieder gehört von Bränden, von Akkubränden und sowas. Und hier in der Nachbarschaft in Hessen ist es zu einem Brand eines Elektroautos gekommen vor kurzer Zeit und Ende Juni, ja. Und dieser Brand, der offensichtlich vom Akku ausgegangen ist, hat dann auf ein Wohngebäude übergegriffen und auf diesem Wohngebäude befand sich eine Photovoltaikanlage und die Feuerwehr hatte Probleme, diesen Brand zu löschen. Vor allen Dingen, mittlerweile sind diese Photovoltaikanlagen ja mit höheren Spannungen betrieben, so dass man da nicht einfach Wasser drauf schütten kann, dann könnte man einen Schlag bekommen. Man muss das vorher abschalten und oft ist es so, dass bei alten Installationen nicht ein zentraler Abschalter vorhanden ist. Es ist also ein bisschen schwierig. Also 50 Feuerwehrleute waren übrigens da im Einsatz, habe ich gelesen in den Einsatzberichten. Es ist also so, dass die Autos noch nicht so sicher sind, wie man sich die wünschen würde. Und natürlich brennt auch schon mal ein Verbrennungsmotorauto. Aber da gibt es dann eben andere Gründe dafür, dass das irgendwo in der Ecke steht und einfach so anfängt zu brennen, ist schwierig. Und wenn dann ein solches Elektroauto brennt, naja, das ist auch ein Problem. Das muss dann entsorgt werden und muss auf einen gesonderten Stellplatz in eine gesonderte Löschwanne und abgedeckt werden mit irgendwelchen Löschdecken, weil innerhalb von einigen Tagen sonst der Akku immer wieder neu anfangen könnte zu brennen. Also das ist noch eine andere Geschichte. Da kann man nicht einfach sagen, jo, das haben wir gelöscht, fertig, Akku raus, neuen Akku rein, fahre ich weiter. Nee, so geht es nicht. Zum Glück hat es also da in Hessen wohl keine Verletzten gegeben und die Feuerwehr hat nach diesen Handlungsempfehlungen bei Elektroautobrand gehandelt und es ist wohl alles gut ausgegangen. Das zum Glück. Aber wie gesagt, Elektroauto ist noch nicht so ganz koscher. Das UN-Weltforum für die Harmonisierung der Regelungen für Kraftfahrzeuge hat jetzt beschlossen, dass bei automatisierten Fahren ab Januar 2023 die Autos nicht mehr wie bisher mit 60 Kilometer pro Stunde vollautomatisch fahren dürfen, sondern sogar bis 130. Und die dürfen dann auch selbstständig Spurwechsel durchführen. Also bisher war es ja so, haben sie eine S-Klasse gekauft, mussten sie erstmal für 6.000 Euro die Elektronik-Freischaltung bezahlen, dass das Ding mit 60 Kilometer pro Stunde auf Straßen mit Mittelstreifen, also wo das nicht einfach auf die andere Seite fahren kann, und ohne Radfahrer und ohne Fußgängerverkehr fahren durfte, aber keinen Spurwechsel machen durfte. Aber dann musste man nochmal obendrauf für knapp 4.000 Euro noch ein Zusatzpaket kaufen, damit das Auto das dann tatsächlich auch gemacht hat. Also man konnte dann beim Aufpreis von etwa 10.000 Euro mit 60 Kilometer pro Stunde auf mehrspurigen Straßen einfach irgendwo hinterher trotten. LKWs waren genervt, die wollten immer schneller fahren. So, und das darf dann ab Januar mit 130 Kilometer pro Stunde fahren. Und diese Regelung, wie gesagt, tritt dann in Kraft. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland doch noch ganz speziell umgesetzt werden muss oder ob das automatisch gilt, weiß ich nicht. Also die automatischen Spurhaltesysteme sollen das können. Es muss aber in der Blackbox aufgezeichnet werden, wann das Fahrzeug gewarnt hat, wann das Fahrzeug gesagt hat, Mensch, mach du weiter, ich bin zu dumm dafür, wann das Fahrzeug die Spur gewechselt hat, automatisch, und wann irgendwelche anderen Sachen vorgekommen sind. Aber eben nur da, wo eine Trennung zwischen den Richtungsfahrbahnen vorhanden ist, also Autobahnen oder manche Schnellstraßen. Es geht also weiter und irgendwann werden die Büchsen wahrscheinlich dann wirklich so weit sein. Und es muss natürlich auch Erfahrung gesammelt werden mit der Technologie, um sie weiter verbessern zu können. Denn die fällt nicht vom Himmel, die muss von Menschen erdacht werden. Und das ist etwas, was vielen Menschen relativ schwer fällt. Nein, das Thema ist ja in einer Komplexität, wie es noch niemals ein Softwarepaket auf dieser Welt gegeben hat. Ein Fahrzeug in die Lage zu versetzen, seine Umwelt ähnlich, aber viel schlechter zu erkennen als der Mensch und daraus Schlüsse zu ziehen und Entscheidungen zu treffen, um dann tatsächlich das zu tun, was der Mensch, wenn er ein bisschen Erfahrung erfahren hat, intuitiv macht. Es hat endlich geklappt. Am 28. Juni hat Capstone, das ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus, buchstabiere ich jetzt nicht, abgehoben. Und zwar wurde eine NASA-Sonde gestartet, die ist auf dem Weg zum Mond. Es ist eine ganz kleine Raumsonde, die da Capstone heißt. Und sie braucht aber relativ lange. Das kommen wir gleich noch drauf. Und zwar soll Folgendes sein. Diese Capstone, das ist eine Raumsonde, die hat ungefähr eine Größe von so einem Tischbackofen, mehr nicht. Die soll den Mond in einer Umlaufbahn, die ein bisschen eckig wird, umkreisen, und zwar über die Pole. Und sie braucht für eine Umkreisung etwa 7 Tage. Diese 384.000 Kilometer zum Mond, dafür braucht sie jetzt erstmal eine ganze Menge Zeit, weil sie in Wirklichkeit 1,5 Millionen Kilometer fliegt. So, warum? Naja, man versucht hier einen neuen Weg, der schon lange bekannt ist, der, ich glaube, von Japan vor Jahren schon ausprobiert worden ist, durch Gravitation viel Treibstoff zu sparen. Das heißt, Sie können sich vorstellen, wenn jetzt so eine Rakete startet irgendwo hin, sie kommt in den Anziehungsbereich von anderen Gravitationsquellen, sprich Mond und Sonne, und da wird es angezogen und da muss man dann immer nur kleine Korrekturen machen. Und wenn man sich da, wo die Gravitationskräfte sich aufheben, bewegt, ist man ja quasi schwerelos. Und wenn man dann Korrekturen macht, dann kann man quasi durch die Gravitation der entsprechenden Planeten oder Himmelskörper auf eine Bahn gebracht werden, die mit eben ganz wenig Treibstoff zu erreichen ist. Diese eigentlich großartige Geschichte, die man da vorherdenken, vorherplanen kann, denn man muss ja, ist ja keiner da, der kann ja die Gravitation nicht messen. Wir müssen sie ja im Grunde genommen berechnen, möglichst genau berechnen. Und deswegen fliegt sie also so merkwürdige Umwege, um dann irgendwann ihre Mondbahn einnehmen zu können. Sie soll um den Mond kreisen. Warum? Naja, man bereitet damit eine künftige Mondraumstation vor, die kleiner sein wird als die heutige ISS. Die ISS ist ja ungefähr so groß wie, ja, wie was haben wir denn da, ein Fußballfeld. Und die Mondraumstation, die soll nur ungefähr ein Drittel so groß sein. Aber das ist ja dann auch wenn sie dann dauerhaft besetzt werden soll, nur so eine Art Zwischenbahnhof. So, wenn man mit dem ICE von Hamburg nach Hannover oder Berlin fährt und in Kassel einen Zwischenhalt macht und dort umsteigt in der Regionalbahn, um dann wirklich zum Ziel zu kommen, so ist es auch da. Die künftigen Flüge zum Mond sollen also dann Material und Menschen zu dieser künftigen Raumstation bringen. Und dieser Orbit, das ist ein Halo-Orbit, so wird er genannt, auch das ist wieder ein Kunstwort. Dort soll man dann quasi alles umladen. Und wenn dann diese Raumstation in der Nähe des nächsten Mondpunktes ist, das ist dann am Nordpol des Mondes, dann ist sie nur noch, ich glaube, 1600 Kilometer von der Mondoberfläche entfernt. Und dann kann man da mit relativ einfachen Raumschiffen umsteigen und damit auf dem Mond landen. Das ist also der Plan dahinter. Wenn die Raumsonde am weitesten entfernten Punkt vom Mond ist, das ist eine große eckige Ellipse, könnte man sagen, diese Bahn, durch diese Gravitationsfelder auch wiederum bedingt, dann ist sie etwa 70.000 Kilometer von der Mondoberfläche entfernt. Deswegen also dahin fliegen, umladen und wenn dann der Umsteigebahnhof am Nordpol erreicht ist, dann kann man relativ schnell und einfach auf den Mond absteigen oder aufsteigen oder na, oben und unten ist er da oben, wo auch unten ist, egal. Und ist also im Grunde genommen nur eine Zwischenstation. Und da, wie das mit der Bahn ist und ob das alles stimmt und ob man die Mondoberfläche tatsächlich so erreichen kann, das will man eben mit diesem kleinen Capstone-Teil erforschen. Und noch etwas anderes. Bisher wurden diese Missionen alle von der Erde aus gesteuert. Capstone soll aber mit einem anderen, bereits im Orbit befindlichen Satelliten um den Mond, der die Aufgabe hat, die Mondoberfläche genauer zu kartieren, in Verbindung treten und sich auch mit Hilfe von Radar und Laufzeiten und so weiter an dessen Bahn orientieren. Da will man also testen, ob die Teile da oben sich quasi selbstständig organisieren können. Das ist also, was man da hat, eine rechnerisch sehr stabile Umlaufbahn. Und wenn es denn sich herausstellt, dass dieser kleine Backofen da oben tatsächlich das alles kann, dann wird man sicherlich die Mondstation, die soll, glaube ich, schon 2024 sollen, glaube ich, die ersten Teile schon zum Mond transportiert werden und dann da oben zusammengebaut werden. Und dann wird es einen weiteren Schritt geben. Man will dann um den Mond herum ein Kommunikationsnetz aufbauen mit weiteren solchen Satelliten, die sich auf ähnlichen Bahnen bewegen. Und man will auch ein Navigationsnetz aufbauen, damit man auf dem Mond dann mit dem Mondauto auch weiß, wo man ist und wo die nächste Tankstelle ist. Ja, wird man ja auch brauchen irgendwie, auch wenn es elektrisch ist. Aber da oben gibt es ja noch weniger als auf der Erde. So, diese Capstone wiegt also nur etwa 25 Kilogramm. 5 Kilo davon sind Treibstoff. Und das ist auch der Grund, dass man mit so kleinen Teilen, mit so wenig Treibstoff und auch mit einer sehr kleinen Rakete, die kleinsten, die man da bisher dazu benutzt hat, in den Orbit oder auch zum Mond gelangen kann und die Sache dann auch kostenmäßig irgendwo in Bereiche kommt, wo man den Mond auch kommerziell nutzen kann. Aufhalten kann man sowieso nicht. Die Chinesen sind ja auch dabei. Im Moment ist es ja fast ein Wettlauf, wer zuerst auf dem Mond ist. Man hat ja Angst, dass die Chinesen den Mond als Militärbasis ausbauen wollen. Und wenn sie da einmal da oben sind und zuerst da sind, dass sie dann sagen, alles meins. Man weiß es ja nicht. Also, mit dem Orion-Raumschiff, so heißt dieses Ding, das soll an dieses Gateway, das heißt an diese Mondraumstation andocken, um dort umzuladen, Menschen und Güter. Es wird also da eine Zwischenstation gebaut werden und Capstone ist der erste Pionier, der ausprobieren soll, ob denn diese Station auf dieser Bahn stabil bleiben kann. Gleich nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hat ja der Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin oder irgendwas mit Rosinen, weiß ich, damit gedroht, dass man die ISS abstürzen lassen könnte. Naja, das heißt jetzt nicht, dass sie jetzt irgendwie, was weiß ich was, das Ding hacken und dann, sondern die Raumstation muss, das wird Reboot genannt, ab und zu mal einen kleinen Schubser bekommen, weil sie natürlich nicht exakt auf ihrer Bahn bleibt. Die gibt ja so unterschiedliche Einflüsse darauf und deswegen muss eine Bahnkorrektur durchgeführt werden. Das wurde früher mit den Space Shuttles gemacht, aber 2011 war ja dann Schluss mit Space Shuttle und dann haben die russischen Progress-Raumschiffe diese Bahnkorrekturen vorgenommen, immer wenn die da angedockt sind. Und jetzt hat es Cygnus, eine Cygnus-Rakete, das ist ein Raumfrachter, der an die Station angedockt ist, selbst gemacht. Die hat also dafür gesorgt, dass diese Bahnkorrektur mit ihren Triebwerken, mit Cygnus-Triebwerken, wieder erfolgt ist und die ISS auf die korrekte Bahn zurückgebracht worden ist. So, das heißt also, damit ist die Drohung von diesem Russen da, die Raumstation abstürzen zu lassen, durch Nichtstun, muss man sagen, haltlos geworden. Die Amis können es jetzt also selbst. Ist ja gut so. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die mir so wunderschöne Briefe, Nachrichten, Mitteilungen geschrieben haben. Es war ein tolles Erlebnis für mich. Ich möchte all denen, von denen ich einen Teil ihrer Lebensgeschichte erfahren habe, es waren also auch längere Sachen dabei, und die mir dann auch mit viel Vertrauen geschildert haben, was sie für Probleme haben im Beruf, im Leben, mit der Krankheit, die möchte ich ganz besonders grüßen und sagen, ich habe mir alles durchgelesen und ich finde alles, ja, wenn ich schlimm sage, ist es nicht richtig. Also es ist so, ich finde es bedauerlich und ich habe an alle, die mir so geschrieben haben, mehr als einen Tag gedacht. Das reicht zwar nicht aus, um die Welt zu ändern, aber ich wollte es nur mal sagen. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für die Spenden. Einer ist da ganz besonders hervorgetreten im Juno, sonst hätte man wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt, den zu überleben. Und ja, und dann würde ich sagen, schaut nochmal in den Shop hinein, es gibt noch ein paar Sachen. Es ist nicht mehr so viel da, aber die meisten haben alles. Aber ich wurde auch schon wiederholt angeschrieben, weil der Shop mal wieder geschlossen war. Ich erfahre ja davon vorher nichts, höchstens durch Zuschauer, die was bestellen wollen und nicht können. Und schaut mal rein, es gibt, ich habe gesehen, er ist ja wieder geöffnet, es gibt einige Sachen und vielleicht braucht ihr doch noch das eine oder andere oder ihr habt endlich mal wieder eine Tasse kaputt gemacht und kauft euch eine neue oder Bitty ist aus seiner Kleidung rausgewachsen und muss jetzt XL haben. So, das soll es gewesen sein. Ich denke, dass es interessant genug war und wenig Politik genug war. Das kann ich aber nicht versprechen, dass es immer so bleibt. Es kann auch sein, dass es mal wichtig ist, wieder eine Sache zu betrachten, die nicht allgemein in der Öffentlichkeit so dargestellt wird oder sonst was. Und es gibt genügend, was falsch dargestellt wird, was mich jeden Tag aufregt, was immer wieder in aller größter Dummheit preisgegeben wird. Und es ist meist nur Dummheit. Es ist nicht der bewusste Versuch, uns in die Irre zu führen. Sondern hier wird Geld verdient von Leuten, die sich Journalisten nennen oder Journalistinnen. Und die stehen unter einem großen Zwang. Und dann wird einfach drüber geschludert. Und da ist keiner mehr, der sagt, nee, hör mal, da musst du korrigieren. Das ist was. Naja, keine Schelte. Ich wünsche einen wunderschönen Sommer, einen wunderschönen Urlaub. Fliegt am besten nicht so weit, sondern geht am Baggersee. Das ist sicherlich erholsamer, als 2 Tage am Flughafen zu campieren und auf dem Rückweg nicht zu wissen, ob der Flug geht. Und es ist vor allen Dingen billiger. Und kommt, wenn ihr dann in Urlaub wart, auf jeden Fall gesund zurück. Viele Grüße in die Runde und bis zum nächsten Mal. Ich tue den Daumen nach oben und sage immer 1 Bit und 10 Bit Gesundheit übrig behalten. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.